Kurz nach 18 Uhr, wir sagen schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zum ersten LoRa-Magazin im neuen Jahr. Mein Name ist Rufus Thiel und das sind unsere Themen heute. An eine bessere Welt glauben und an ihr arbeiten. Die Januaraktionen und Demonstrationen von ATTAC. Wir sind nicht neutral. Community-Journalismus in Guatemala. Charlie Hebdo, die wechselnden Regierungen und die neue Situation in Afrika, ein Überblick über die Lage in Frankreich. Beginnen aber werden wir mit Mitschnitten aus der heutigen Gedenkveranstaltung für den 1984 von Rechtsterroristen verübten Anschlag auf die Diskothek Liverpool hier in München in der Schillerstraße. Wir wünschen Ihnen ein spannendes LoRa-Magazin.
LoRa München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Am 7. Januar 1984 verübten Rechtsterroristen der Gruppe Ludwig einen Brandanschlag auf die Diskothek Liverpool in München. 8 Menschen wurden dabei schwer verletzt. Verzeihung. Die junge Münchnerin Corinna Tartarotti verstarb aufgrund des Anschlags an den Folgen am 27. April 1984. Insgesamt tötete die Gruppe Ludwig im Zeitraum von 1977 bis 1984 mindestens 15 Menschen und verletzte viele weitere, die meisten allerdings in Norditalien. Zum anstehenden Jahrestag des rechtsterroristischen Brandanschlags in München setzte die Landeshauptstadt heute eine Gedenkstele an historischem Ort in der Schillerstraße 11a. Verena Dietl, dritte Bürgermeisterin der Stadt, und Nina Stern von der antisexistischen Aktion München, die sich seit mehreren Jahren für eine Gedenkstätte eingesetzt hatte, sprachen heute am Tatort vor ca. 100 Münchnerinnen und Münchnern. Und LoRa-Mitarbeiter Bernd Heckmeier war vor Ort. Hören Sie aber jetzt zunächst Verena Dietl.
Corinna Tartarotti war 20 Jahre alt. Eine Frau, eine junge Frau voller Träume und Hoffnungen. Ihr Leben wurde von 2 Männern beendet, die von Hass und einer menschenverachtenden Ideologie getrieben waren. Die Rechtsterroristen der Gruppe Ludwig haben Corinna Tartarotti das Leben genommen und viele weitere Menschen verletzt, körperlich wie seelisch. Und sie haben eine tiefe Wunde in die Stadtgesellschaft gerissen. Doch die Tragödie endete nicht mit diesem schrecklichen Tag. Was folgte, war ein zweites Unrecht, das Schweigen. Jahrzehntelang wurde dieser Anschlag von der breiten Öffentlichkeit und auch der Landeshauptstadt München vergessen. Eine beschämende Tatsache. Es ist allein engagierten Personen zu verdanken, aus der Münchner Zivilgesellschaft, insbesondere den Aktivistinnen und Aktivisten von der antisexistischen Aktion München und dem AIDA-Archiv, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir heute hier stehen und an Corinna erinnern. Und Ihnen gilt ganz besonders heute als erstes auch der Dank. Als Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München bin ich heute auch hier, weil ich betonen möchte, das Gedenken an Corinna Tartarotti und die weiteren Opfer rechter Gewalt ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch eine politische Aufgabe. Corinna war nicht nur ein Zufallsopfer. Sie wurde Opfer einer rechtsterroristischen Ideologie, die Menschen systematisch entmenschlicht. Die Gruppe Ludwig, verantwortlich für diesen Anschlag, hatte auf diejenigen abgesehen, die sie als anders betrachtete und die sie am Rand der Gesellschaft verortete: Homosexuelle, Sinti und Roma, Drogenabhängige und Obdachlose. Ihre Taten waren Ausdruck rechten Hasses, der sich gegen die Grundwerte unserer offenen und solidarischen Gesellschaft richtete. Rechter Terror hat in Deutschland und insbesondere hier in München eine lange, blutige Geschichte. Vom Oktoberfestattentat 1980 über die Mordserien der NSU, den Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum 2016 bis dahin zu den Taten von Halle und Hanau. Ein wiederkehrendes Muster ist dabei das Versagen der Ermittlungsbehörden, den rechtsterroristischen Hintergrund solcher Taten klar zu benennen und zu verfolgen. Auch im Fall Liverpool wurde zunächst im Rotlichtmilieu ermittelt und die rechtsterroristische Motivation der Täter wurde lange als zweitrangig betrachtet. Dieses institutionelle Versagen trägt dazu bei, dass sich rechte Täterinnen und Täter sicher fühlen und Opfer doppelt marginalisiert werden, im Leben und im Tod. Wir müssen heute klar und unmissverständlich sagen, solche Taten dürfen nicht vergessen werden, denn das Vergessen tötet ein zweites Mal.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um an Corinna Tartarotti zu erinnern. Vor 41 Jahren erlitt sie bei einem rechtsterroristischen Brandanschlag hier in der Schillerstraße im ehemaligen Club Liverpool derart schwere Verletzungen, dass sie diesen 3 Monate später erlag, am 27. April 1984. Sie wurde nur 20 Jahre alt. Der von der neofaschistischen Gruppe Ludwig verübte Anschlag reiht sich ein in eine Mord- und Anschlagsserie, die insgesamt 15 Menschen, vor allem aus Norditalien, das Leben kostete. Wir möchten heute Ihnen allen gedenken und beginnen unseren Redebeitrag deshalb mit dem Verlesen der uns bekannten Namen. Wir gedenken Luciano Stefanato, einem homosexuellen Kellner, der am 19. Dezember 1978 in Padua mit Messerstichen getötet wurde. Wir gedenken Claudio Costa, einem 22-jährigen Homosexuellen, der am 12. Dezember 1979 erstochen in Venedig aufgefunden wurde. Wir gedenken der 51-jährigen Sexarbeiterin Alice Maria Beretta, die am 20. Dezember 1980 in Vicenza erschlagen wurde. Wir gedenken dem Studenten Luca Martinotti, der am 24. Mai 1981 einem Brandanschlag in Verona zum Opfer fiel. Wir gedenken der beiden Mönche Mario Lovato und Giovanni Pigato, die am 20. Juli 1982 in Vicenza erschlagen wurden. Mario Lovato wurde 71, Giovanni Pigato 69 Jahre alt. Wir gedenken dem 71-jährigen Priester Armando Bison, der am 20. Februar 1983 in Trient erschlagen wurde. Wir gedenken Giorgio Fronza, Ernesto Mauri, Pasquale Esposito, Elio Moldini und Domenico La Sala, die am 14. Mai 1983 bei einem Brandanschlag auf das Kino Eros in Mailand ums Leben kamen. Und dem 46-jährigen Livio Ceresoli, der dem im Kino eingeschlossenen Menschen zu Hilfe kommen wollte und selbst zum Opfer wurde. Wir sind heute hier, um uns an sie alle zu erinnern. Der rechtsterroristische Brandanschlag, der Corinna das Leben kostete, viele weitere Verletzte und Traumatisierte, liegt 41 Jahre zurück. Ein Erinnern an Corinna und das Thematisieren der neofaschistischen Ideologie, die der Tat zugrunde liegt, geschieht erst seit wenigen Jahren. Jahrzehntelang ist die Tat in der Stadt München in Vergessenheit geraten. Bei der Aufzählung rechtsterroristischer Morde und Anschläge wurde Corinnas Name und die der anderen Opfer der menschenverachtenden Gruppe Ludwig nicht genannt. Bis zum heutigen Tag erinnerte keine Gedenktafel am Tatort oder einem anderen Ort der Stadt an die Tat und die Ermordeten, die Verletzten, die Traumatisierten und Überlebenden. Wir begrüßen, dass es seit heute eine Stele hier am Tatort gibt. Warum erachten wir es als Feministinnen und Antifaschistinnen, auch als nach 41 Jahren als unabdingbar, sich für ein Erinnern einzusetzen? An wen erinnert wird und an wen nicht? Welches Leben als betrauerbar gilt und welches nicht, ist Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Ausdruck der neofaschistischen Ideologie der Täter und deren Weltbild Menschen einen unterschiedlichen Wert haben und manche den vermeintlich reinen Volkskörper, den es zu bewahren gilt, stören. Ihnen wird in die Karten gespielt, wenn an Menschen nicht erinnert wird und sie in Vergessenheit geraten. In der Opferauswahl der Gruppe Ludwig fielen unter anderem Wohnungslose, Homosexuelle, Drogensüchtige sowie Romnia und Sintize. Die Abwertung dieser Personengruppen zählt nicht zur vermeintlich gut aufgearbeiteten Geschichte Münchens oder Deutschlands, sondern hat Kontinuität und ist virulent. Langzeitarbeitslose, Obdachlose und Sintize und Romnia sind diejenigen gesellschaftlichen Gruppen, die laut der Anfang 2024 veröffentlichten repräsentativen Studie München Monitor die stärkste Ablehnung aus der Münchner Mehrheitsgesellschaft heraus erfahren. Betroffene erfahren auch heute nach wie vor große Ablehnung und Diskriminierung, auch hier in München. Es ist unsere Aufgabe, sich hier solidarisch zu zeigen, zu intervenieren und abwertende Äußerungen nicht unkommentiert zu lassen. Auch nach 41 Jahren wollen und müssen wir an Corinna erinnern, weil ihr Tod ein Teil Münchner Geschichte ist. Diese Geschichte ist nicht losgelöst, sondern reiht sich ein in eine Kontinuität rechten Terrors hier in der Stadt. Das Oktoberfestattentat 1980, zwei Morde des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, 2001 an Habil Kilic und 2005 an Theodoros Bulgaridis, das antisemitische Olympia-Attentat 1972, bei dem 12 Menschen ermordet wurden, oder der rechtsterroristische Anschlag am OEZ 2016, bei dem 9 vor allem junge Menschen aus rassistischen Gründen ermordet wurden. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Darüber hinaus gibt es viele Fälle, die nicht als rechtsterroristische Taten anerkannt und damit weiterhin in Vergessenheit sind, fernab von einer öffentlichen Bewusstsein bleiben. Auch nach 41 Jahren sind die Hintergründe und die Beteiligten des Brandanschlags auf das ehemalige Liverpool, an den wir heute hier erinnern, nicht lückenlos aufgeklärt. Die italienischen Behörden haben ihre Ermittlungen bezüglich des Brandanschlags in Mailand wieder aufgenommen, da es neue Beweise geben soll, die darauf hinweisen, dass die Gruppe Ludwig doch aus mehr als 2 Personen bestanden hat. Die bayerischen Behörden sind wohl auch noch oder wieder seit Jahren erfolglos am Ermitteln, weil die Akten nicht herausgegeben werden. Auch nach 41 Jahren werden somit der wissenschaftlichen Recherche und dem Journalismus Erkenntnisse vorenthalten. Die Hoffnung auf bahnbrechende neue Erkenntnisse steigt nach 41 Jahren nicht. Die Tatsache, dass einer der Täter des Brandanschlags letztes Jahr im Oktober verstorben ist, führt auch nicht dazu, dass von weiteren Erkenntnissen ausgegangen werden kann. Erinnern ist und bleibt ein zu gestaltender Prozess. Wir sehen es, wie sich seit geraumer Zeit verstärkt bundesweit Angehörige, Überlebende und solidarische Personen und Initiativen verschiedener rechtsterroristischer Taten für Erinnern und gegen ein Vergessen einsetzen, sich vernetzen und gegenseitig stärken. Mit ihrer enorm wichtigen Arbeit erschweren sie, dass Narrative von sogenannten tragischen Einzelfällen, von vermeintlich psychisch verwirrten Tätern, die ohne jegliches Netzwerk und Struktur agieren würden, weiterhin reproduziert und normalisiert werden können. Die gemeinsame Arbeit zeigt eins auf. Rechter Terror hat Kontinuität und es ist unsere Aufgabe, uns mit den in der Gesamtgesellschaft hierfür vorhandenen Gründen auseinanderzusetzen. Es ist unsere Aufgabe, von Rassismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Misogynie und weiteren menschenverachtenden Phänomenen betroffenen Menschen zuzuhören, sie ernst zu nehmen und bei Diskriminierungen einzuschreiten, bevor es zu einer Zuspitzung von Gewalt kommt. Es macht Hoffnung, dass Angehörige, Überlebende und solidarische Personen die Kraft finden, sich für ein Erinnern und gegen das Vergessen einzusetzen. Es macht Hoffnung, dass solidarische JournalistInnen wie Robert Andreas, Lina Dahm und Monika Zornetta, kritische WissenschaftlerInnen wie Eike Sanders und Thomas Porena und antifaschistische Initiativen wie NSU-Watch gibt, die unzählige Stunden dafür aufbringen, zu recherchieren, zu analysieren und zu verschriftlichen, damit Namen wie der von Corinna Tartarotti und anderen nicht in Vergessenheit geraten. Es macht Hoffnung, dass es Menschen gibt, für die Erinnern mehr bedeutet, wie einer Pflichttermin im Kalender einmal im Jahr, für die es bedeutet, sich tagtäglich mit belastenden Themen wie rechter Ideologie auseinanderzusetzen und diese zu bekämpfen. Vielen Dank.
Sie hörten Mitschnitte von der heutigen Gedenkveranstaltung für den 1984 von Rechtsterroristen verübten Anschlag auf die Diskothek Liverpool in der Schillerstraße hier im Münchner Bahnhofsviertel. Jetzt um 18.14 Uhr und einer halben Minute wird es aber erstmal Zeit für die aktuellen Meldungen.
Die Nachrichten bei Lora München.
Zunächst der Überblick. Rechte Straftaten auf Höchststand. Stahlkonzerne klagen gegen US-Regierung. Neuzulassungen von E-Autos deutlich gesunken. Israelische Armee zieht sich aus Nakura zurück, sowie UN-Welternährungsprogramm wirft Israel Angriff auf Hilfskonvoi in Gaza vor. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 33.000 rechte Straftaten verübt und damit mehr als jemals seit Beginn der Erhebungen 2001. Ganz überwiegend handelte es sich um Propagandadelikte und Volksverhetzung, wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Gruppe Die Linke hervorgeht. Insgesamt registrierte die Polizei bis zum 30. November 33.963 rechtsmotivierte Straftaten im Vergleich zum Vorjahr, ist das ein Anstieg von 17%. Bei 1.136 Delikten handelte es sich um Gewalttaten, zum Großteil Körperverletzungen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums versicherte, man betrachte die Zahlen als alarmierendes Zeichen. Die Stahlkonzerne US Steel und Nippon Steel wehren sich gegen das von der US-Regierung verhängte Verbot zur Übernahme des US-Konzerns durch den japanischen Konkurrenten. In einer am gestrigen Montag veröffentlichten Erklärung gaben sie die Einreichung zweier Klagen bekannt, um die andauernde illegale Einmischung in die Übernahme von US Steel durch Nippon Steel zu beheben. Zugleich warfen sie dem noch US-Präsidenten Joe Biden vor, aus rein politischen Gründen zu blockieren. Nippon Steel hatte vor gut einem Jahr mitgeteilt, den US-Konzern für 14,9 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos ist im vergangenen Jahr um mehr als ein Viertel eingebrochen. Nur etwa 380.000 neue Stromer wurden 2024 zugelassen, 27,4% weniger als im Vorjahr, wie das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg mitteilte. Deutliche Steigerungen wurden dagegen bei der Neuzulassung von Hybriden und Plug-in-Hybriden verzeichnet. Reine Verbrenner waren in etwa so beliebt wie im Vorjahr. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 2,8 Millionen Autos neu zugelassen, 1% weniger als 2023. Die israelische Armee hat sich libanesischen und US-Angaben zufolge am gestrigen Montag aus Nakura im Süden des Libanons zurückgezogen. Daraufhin sei ein Konvoi der libanesischen Armee sowie der UN-Friedenstruppe UNIFIL in den Hafenort eingefahren, erklärten libanesische Sicherheitskreise. Die Rückzüge würden fortgesetzt, bis alle israelischen Streitkräfte vollständig aus dem Libanon abgezogen sind, versicherte der US-Diplomat Amos Hochstein, der derzeit zu Gesprächen im Libanon ist. Die Ende November geschlossene Vereinbarung über eine Waffenruhe sieht unter anderem vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzieht. Die israelischen Truppen sollen binnen 60 Tagen schrittweise aus dem Libanon abgezogen werden. Die libanesische Armee soll die Einhaltung der Vereinbarung überwachen. In Nakura befindet sich auch das Hauptquartier der UN-Beobachtermission UNIFIL. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat Israel vorgeworfen, auf einen seiner Hilfskonvois im Gazastreifen geschossen zu haben. Mindestens 16 Kugeln hätten die drei deutlich gekennzeichneten Fahrzeuge getroffen. Die 8 Menschen im Konvoi seien aber nicht verletzt worden. Der Vorfall habe sich in der Nähe des Wadi-Gaza-Kontrollpunkts ereignet. Der Konvoi hatte den Angaben zufolge alle nötigen Genehmigungen der israelischen Behörden erhalten. Das Welternährungsprogramm verurteilte den entsetzlichen und inakzeptablen Vorfall und forderte erneut alle Parteien auf, das humanitäre Völkerrecht zu respektieren, das Leben von Zivilisten zu schützen und humanitäre Hilfe sicher passieren zu lassen. Das waren die Meldungen von Lora München.
Werbung bei Lora.
Am Dienstag, den 7. Januar 2025, gedenkt der Bund für Geistesfreiheit München den Opfern des Terroranschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Im Münchner Rationaltheater treten am 10. Jahrestag des Anschlags der Kabarettist Hage Butzko und der Karikaturist Michael Heininger auf. Dienstag, 7. Januar im Rationaltheater Klein-Hesselohr Straße 18. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Massive Tracks ist der Online-Shop für GEMA-freie Musik. Bei Musik von Massive Tracks fallen keine GEMA-Gebühren an. Anwendungsgebiete sind zum Beispiel Telefon-Warteschleifen-Musik, Webseiten, Hintergrundmusik, Werbe-CDs, Multimedia-Anwendungen und. Die Musik kann über die Website gekauft und sofort heruntergeladen werden. Mehr Infos unter www.massivetracks.net. Nochmal www.massivetracks.net oder Telefon 0821 317 1001. 0821 317 1001. Massive Tracks.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Zurück hier im Lora-Magazin zur traurigen Aktualität und Realität, denn es sieht wirklich nicht gut aus, gerade auf dieser Welt. Und Menschenfeindlichkeit scheint auf dem Vormarsch. Doch solange es Menschen gibt, die sich dieser Entwicklung entgegenstellen, so lange ist nichts verloren. Lasst uns deshalb auch 2025 gemeinsam an eine bessere Welt glauben und an ihr arbeiten. So beginnt ATTAC, das neue Jahr, und für den Januar sind schon verschiedene Aktionen angekündigt. Die Organisation ruft dazu auf, sich am 11. und 12. Januar an den vielfältigen Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Riesa zu beteiligen und ein starkes Zeichen für Toleranz und Demokratie zu setzen. Aus allen Teilen des Landes werden Busse organisiert, die Menschen nach Riesa bringen. Ein paar Tage später, vom 16. bis 20. Januar, findet dann die Protestwanderung nach Davos statt. Vom 20. bis 24. Januar gibt es dort das Weltwirtschaftsforum. Es ist ein elitärer Zirkel. Andererseits haben die dortigen Diskussionen Auswirkungen auf unser aller Leben. Und bei einem dritten Termin, den wir heute kurz vorstellen, geht es um Klimakrise und Artenverlust. Unter dem Motto EU-Mercosur stoppen wird ATTAC am 18. Januar zusammen mit Aktiven aus dem Netzwerk Gerechter Welthandel einen Demo-Block bilden und einen gemeinsamen Infostand anbieten. Achim Heyer ist Mitglied bei ATTAC und er hat sich bereit erklärt, trotz seiner Erkältung die Termine für Januar uns vorzustellen.
Erstmal will ich sagen, dass die Weltlage natürlich eine ist, wo man am liebsten im Bett bleiben möchte und die Decke über den Kopf ziehen. Aber das geht natürlich nicht. Deswegen wollen wir als ATTAC die ganze Sache aktivistisch wenden und uns gegen wachsende Menschenfeindlichkeit und gegen den antiökologischen Zeitgeist auflehnen. Und das, dann fangen wir an am 11. Januar in Riesa bei dem AfD-Parteitag. Wir werden zusammen mit dem Bündnis Widersetzen und mit anderen Aktivistinnen versuchen, möglichst nach Riesa zu mobilisieren, weil wir meinen, dass wir diese rechtsradikale AfD so nicht durchgehen lassen können. Wir sind auch als ATTAC-Mitglied in dem Bündnis für ein AfD-Verbot, weil wir glauben, dass man Intoleranten nicht mit Toleranz begegnen kann und dass die AfD verboten gehört. Das ist natürlich sozusagen innerhalb der demokratischen Kräfte auch umstritten. Aber wir sind dafür, wenn man sozusagen etwas darüber nachliest. In unserem letzten Grundbrief haben wir ein Streitgespräch um das Für und Wider eines AfD-Verbots veröffentlicht. Unsere Aktivitäten stehen bei ATTAC im Moment unter dem Motto unserer Leitkampagne Tax the Rich, Demokratie geht nur gerecht. Wir haben heute vor dem Kanzleramt eine kleine Aktion durchgeführt. Anlässlich der Empfangs im Kanzleramt sind wir mit den drei Königen dort aufgelaufen und haben eine Vermögensübergewinnsteuer, Erbschaftssteuer gefordert, weil wir glauben, dass wir uns die Reichen nicht mehr leisten können und die anstehenden Aufgaben für den ökologischen Wandel und für eine sozial gerechte Infrastruktur nur dadurch zu bewältigen sind, dass wir uns das Geld von den Reichen holen. Dazu gibt es auch eine Konferenz in Köln am 17. Januar, Umsteuern jetzt heißt die, Podiumsgespräch, ATTAC veranstaltet das mit dem DGB zusammen, mit dem Netzwerk Steuergerechtigkeit, mit der Finanzwende, unter anderem mit Walter Borjan. Da wird es um die Frage gehen, wie Geld requiriert und vernünftig in die Wirtschaft einfließen kann.
Eines der wichtigsten Ereignisse im Januar ist ja Davos. Was hat ATTAC diesbezüglich vor?
Ja, wir haben eine gewisse Tradition. Wir haben uns immer gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos gewandt, weil es ein elitärer Zirkel ist, der allerdings Auswirkungen auf unser aller Leben hat. Die Veranstalterinnen behaupten zwar sozusagen zukunftsorientiert, nachhaltig und sozial zu sein, aber letztendlich geht es nur darum, die Interessen von Kapitalbesitzern und Überreichen zu vertreten. Es gibt auch dieses Jahr wieder eine Protestwanderung, die wird organisiert von Schweizer Aktivistinnen und daran werden wir uns beteiligen. Am 18. und 19. Januar geht es von Küblis bis nach Davos und dort werden wir sozusagen auch mit unseren Forderungen vertreten sein.
Am 18. Januar findet auch eine Demonstration statt mit dem Titel »Wir haben es satt«.
Ja, die Demonstration findet schon viele Jahre statt. Agrarindustrie profitiert, wird unterstützt von der Politik in Deutschland, während ökologischer Landbau ein Schattendasein fristet. Deswegen gehen seit Jahren schon Agrargruppen und Umweltgruppen im Januar in Berlin auf die Straße. Wir sind als ATTAC im Rahmen des Netzwerks Gerechter Welthandel diesmal dabei unter dem Motto EU-Mercosur stoppen, weil sozusagen dieses EU-Mercosur-Abkommen die Lage weder für Bauern noch für Konsumentinnen verbessert und vielmehr sozusagen klimaschädliche Produkte weiter fördert. Und deswegen sind wir am 18. Januar in Berlin dabei.
Sagt Achim Heyer von ATTAC über die geplanten Aktionen und Demonstrationen der Organisation im Januar. Mehr Infos auf der Website von ATTAC. Wenden wir uns nun mal wieder unserem Nachbarn Frankreich zu und versuchen, ein Bild der aktuellen Situation zu skizzieren anhand von drei Punkten. Den islamistischen Anschlägen von 2015, etwa auf Charlie Hebdo, die aktuellen Ränke Präsident Macrons bei der Regierungsbildung sowie der außenpolitischen Situation des Landes. Hier fokussieren wir auf die Politik gegenüber den ehemaligen Kolonien Frankreichs. Im Gespräch mit dem Frankreich-Kenner Christoph Steinbrink gehen wir jetzt auf die einzelnen Themenbereiche ein. Mit Kalaschnikows gegen Bleistifte, so übertitelt die Taz ihren Bericht zum Überfall auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo vor genau 9 Jahren. Dies war auch der Beginn einer beispiellosen islamistischen Angriffsserie in diesem Jahr.
10 Jahre später sieht das natürlich ein bisschen anders aus, weil sich der Fokus verschoben hat damals von dieser grenzenlosen Solidarität. Die Leute rannten hier rum mit Buttons, Je suis Charlie. Und das hat sehr lange angehalten, weil dieses Gemetzel, wo die kostbarsten Karikaturisten erschossen worden sind, das hat Frankreich im Markt getroffen. Etwas gespenstisch die Politikveranstaltung des Trauerzugs, die da veranstaltet worden ist unter Hollande. Da sind über 50 Größen der Politik angereist, wobei nicht alle eine weiße Westen hatten, sich aber hinter dem Banner der Pressefreiheit da in Paris versammelt haben. 4 Millionen waren auf der Straße, waren beeindruckende Zeiten, aber du hast schon genannt, das hat eine Blutspur hinterlassen, die ja über Bataclan und weiterging später, den französischen Lehrer, der enthauptet worden ist. Das ist eine endlose Kette, das hat Frankreich ziemlich erschüttert. Ich finde interessant, dass heute sich der Fokus verschoben hat auf erneut Debatte. Dürfen Religionen in dieser Form kritisiert werden, wie das Charlie Hebdo gemacht hat? Es gibt so zwei ungeschriebene Kampfziele von Charlie Hebdo. Das ist die völlige Religionsfreiheit des Staates und Frauenrechte. Und dort haben sie sicherlich für manche Geschmäcker zuweilen überzogen. Ich habe die Karikaturen mir alle angeschaut. Ich habe sie auch im Netz. Ich finde, das ist aushaltbar, was da gesagt worden ist. Aber es hat eine Grenze der Belastbarkeit von Muslims berührt, was ja der damalige weltweite Aufschrei auch gezeigt hat. Denn in Frankreich gibt es eine ganz starke muslimische Gesellschaftsschicht, die in ihren religiösen Gefühlen sich da verletzt hat. Also die Debatte ist heute erneut, darf Charlie Hebdo diese Grenzen des Anstands, des Respekts vor dem anderen, der andersgläubig ist, überschreiten. Und man kann sich halt einfach nicht einigen, wo ist die Grenze. Und die Frage ist, kann man überhaupt eine intellektuelle Grenze ziehen zwischen scharfen Karikaturen, dass eben da eine Handgranate auf den Kopf von Mohammed abgebildet werden darf, und auf der anderen Seite der Gewalt, das alles ausgelöst hat. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, die gar nicht beantwortbar ist. Charlie Hebdo ist rein technisch schwächer geworden. Die haben versucht, eine deutsche Ausgabe rauszubringen. Die ist nach einem Jahr eingestellt worden, weil kein Bedarf dafür da war. Jetzt haben sie eine Sonderausgabe zum 10-Jährigen rausgebracht mit recht guten Artikeln. Ich habe erst einen vom Chefredakteur gelesen, wo sie versuchen, ihre Position zu verteidigen. Aber der Leserstamm ist auch geschmolzen. Aber ich würde sagen, Charlie Hebdo gehört trotzdem zu Frankreich, einem weitgehend laizistischen Land. Und auch die Muslime, die in Frankreich wohnen, müssen ein Stück auch ihre Einstellung versuchen, ein bisschen nachzujustieren und vielleicht in eine Debatte eintreten über diesen gesellschaftlichen Konflikt. Weil das hat halt bei Menschen, die auch kulturell und bildungspolitisch abgehängt sind, in Pariser Vorstädten, großen Vorstädten, Lyon und so weiter, natürlich eine einfache Reaktion in der Kausalität ausgelöst, und die Leute haben keine große Reflexionskompetenz. Also wie kann man das anheben, um darüber mal in ein Gespräch zu kommen? Charlie Hebdo hat das übrigens versucht, weil die natürlich auch durch diesen immensen Aderlass an Menschen, die diese Zeitung Jahrzehnte mitgetragen haben, versucht, aber es sind letztlich gescheitert. Und ich bin auch ein bisschen ratlos, wie es weitergeht. Jetzt gibt es natürlich viele Gedenkaufrufe. Man beschreibt wieder die Wichtigkeit der Laizität in Frankreich, die auch gesetzlich vorgegeben ist seit dem 19. Jahrhundert. Aber man ist in der Urdebatte. Gibt es da Grenzen? Wie kann man die ziehen? Wer zieht die? Eigentlich keinen wirklichen Schritt weitergekommen. Ich habe manchmal die Vermutung, vielleicht ist das auch gar nicht möglich. Und was ist die Grenze des Anstandes? Das wird ein AfDler anders beantworten als ich. Und das gilt in Frankreich natürlich ganz genauso. Und der Moslem, der in der Vorstadt sozial abgehängt ist und dann versucht, seinem Abgehängt-Gefühl Luft zu verschaffen, der reagiert natürlich anders als ein Intellektueller am Arabischen Institut in Paris. Und das ist etwas, wo ich denke, da müsste weiter geforscht werden, da müssten eminente Leute ihre Stimme erheben. Es gibt in Le Monde natürlich die guten Diskussionsspalten am Ende der Zeitung. Das sind so Foren, die also angebracht werden, eigentlich die Debatte weiterzutreiben. Und ich würde sagen, bis dahin sollte ein Stück an der radikalen Karikaturenfront ein bisschen Maßhaltung eingehalten werden, was, glaube ich, auch Charlie Hebdo gemacht hat. In dieser Nummer sind keine gravierenden Anwürfe gegen den Islam, auch wenn sie den Islam weiterhin als eine Weltreligion auf dem Kiviv haben.
Sagt Christoph Steinbrink. Sie haben sicher gemerkt, die Anschläge liegen natürlich 10 und nicht 9 Jahre zurück. Rund 4 Millionen Menschen demonstrierten am 10. und 11. Januar 2015 in ganz Frankreich unter dem Slogan Je suis Charlie gegen Intoleranz und Terrorismus. Darunter waren viele Regierende aus aller Welt. Der Auftritt des autokratisch regierenden türkischen Präsidenten Erdogan aber wurde beispielsweise zum viel diskutierten Politikum. Die damalige Situation wirkt nach, aber leider vor allem in einer perfiden rechten Migrationsdebatte. Der Rechtsruck, gegenwärtig der Trend in den westlichen Industrieländern, ist auch im Handeln von Präsident Emmanuel Macron absehbar. Alles, nur nicht links, das scheint seine Devise zu sein. Wie lange sich das neue Kabinett von François Bayrou halten kann, ist momentan nicht zu sagen. Aber vielleicht versucht Macron auch, durch immer neue, nicht haltbare Regierungsbildungen die Zeit bis Juli zu überbrücken, um dann wieder Neuwahlen auszurufen.
Das zeigt aber doch eigentlich, dass die französische Politik in der klassischen Weise am Ende angekommen ist. Die großen sozialen Fragen, die die französische Gesellschaft umtreiben, werden nicht aufs Tapet gehoben und sind Gegenstand von politischen Debatten, aus denen heraus man gucken kann, kriegt man für bestimmte Themen in der Nationalversammlung, die ja gedrittelt ist von den Fraktionen her, eine Mehrheit für bestimmte Sachen. Und der Macron, der weiß zwar, dass er nicht wieder aufgestellt werden kann bei den nächsten Präsidentschaftswahlen, die, wenn regulär sie stattfinden, 27 erst werden. Und es gibt keine Sozialagenda. Er hat aus der Mehrheitsfraktion, die beim letzten Parlamentswahl gewonnen haben, das wäre diese Volksfrontgruppierung, niemanden berufen, der sozusagen auch mit keiner Mehrheit ausgestattet, aber mit dem Volkswillen, weil sie die stärkste Fraktion im Parlament geworden sind, den Regierungsauftrag gibt und die mal versuchen, mit einer anderen Agenda vielleicht einen Aufschlag zu machen. Er holt ja immer nur Leute aus dem rechten Lager, uralte Leute, Köpfe, die ich eigentlich schon längst in der Requisitenkammer der französischen Politik vermutet hatte. Und daraus entsteht nichts Neues. Das ist ein Handel von einem Termin zum anderen. Die nächste neue Parlamentswahl, die kann halt erst im Sommer stattfinden. Es muss ein Jahr vergehen, ehe neu gewählt werden kann. Also das gibt ein ziemliches Gehampel, was ich für Europa für dramatisch halte, weil der alte Motor Deutschland-Frankreich ist schwer am Stottern. Trump kommt. Wir haben das Österreich-Debakel, was uns im Haus steht. Also das ist keine gute Konjunktur. Und ich denke mal, Marine Le Pen kann ganz ruhig in ihrem Parlamentssessel sitzen und eigentlich zuwarten. Die Entwicklungen geben ihr Recht, dass die politische Kaste eigentlich am Ende ist. Es fehlt ein Gesellschaftsprojekt, das ein Stück in die Zukunft weist. Aber das sage ich mal für ganz Europa. Ich sehe das nirgends. Und diese sozialen Klüfte, die sich aufgetan haben seit 2008, seit der Finanzkrise, geht eigentlich, sagen alle Wissenschaftler, die soziale Schere immer weiter auf. Die Reichen werden immer reicher und die Mittelschicht wird zerrieben. Und das ist das Potenzial, aus dem sich natürlich die Rechte ihre Wählerinnen rekrutiert. Das gilt für Frankreich in besonderer Weise, die noch viel stärker auch von einer Art Klassenbewusstsein, auch wenn es die Arbeiterschicht im marxistischen Sinne so nicht mehr gibt, geprägt ist.
Zur innenpolitischen Situation kommt noch eine Krise in der Außenpolitik. Jahrzehntelang hatte Frankreich versucht, den Verlust seiner Kolonien zu Beginn der 60er Jahre durch eine rigorose Geld- und Wirtschaftspolitik gegenüber den frankophonen afrikanischen Staaten zu kompensieren. Das Zauberwort dazu war France-Afrique. Nur funktioniert das nicht mehr.
Eigentlich ist auch da Frankreich, wie man im Französischen so schön sagt, au pied du mur, am Fuße der Mauer angekommen. Da geht es eigentlich nicht weiter. Und was wir in Radio Lore ja immer seit Jahren immer wieder aufs Korn nehmen, dieses berühmte France-Afrique, das Einmischen Frankreichs als ehemalige Kolonialmacht in seinen ehemaligen afrikanischen Kolonien, ist jetzt durch den Rausschmiss in verschiedenen Ländern, das müssen wir jetzt im Detail angucken, eigentlich gescheitert. Und das Verrückte ist, es hat eine ganze Reihe von Präsidenten gegeben, die gesagt haben, dass dieses France-Afrique-Milieu eigentlich schon längst zu Ende ist. François Hollande hat 2012 sehr schön gesagt, ich werde mit France-Afrique brechen. Dann der Premierminister Manuel Valls hat 2016 gesagt, France-Afrique ist am Ende. Und auch Macron hat sich in seiner ersten Wahlperiode 2017 geäußert und ganz deutlich gesagt, wir werden aus France-Afrique aussteigen. France-Afrique, vielleicht für die Hörer erklärt, das ist ein Zusammenschnitt aus drei Worten. France-Afrique. Afrique ist ein Slangwort für Pflaster, Kohle, Geld. Und das soll im Prinzip heißen, Frankreich ist darauf aus, seine ehemaligen Kolonialgebiete sozusagen wirtschaftlich zu beherrschen und davon weiterhin einen weltpolitischen Rang zu haben. Ich weiß nicht, wäre es vielleicht interessant, dass man ein Stück eintaucht in dieses France-Afrique. Das ist ja keine Geschichte von heute, sondern das ist schon ziemlich lang. Es ist 2021, das habe ich gerade vor mir liegen, ein absolut bahnbrechendes Buch auf den Markt gekommen, natürlich noch nicht übersetzt, das heißt L'Empire qui ne veut pas mourir. Das ist genau das, ein Imperium, das nicht sterben will. Und darin ist von einer Gruppe von Wissenschaftlern, Journalisten, Rundfunk- und Fernsehredakteuren und NGO-Lern detailliert auf, man sage und staune, 1000 Seiten aufgeblättert worden, was es mit diesem France-Afrique auf sich hat. Und wenn ein Macron nach dem zitierten Zitat von 2017, 2021 im November immer noch sagt, das ist ein Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, wenn Frankreich nicht eingegriffen hätte, hat er gesagt, gäbe es keine Regierung, die in der Sahelzone noch im Amt wäre. Das ist ein hervorragendes Resümee, worum es eigentlich in France-Afrique geht. Und das ist eine direkte Linie, die beginnt eigentlich seit de Gaulle. Der hat 63 gesagt, das sind auch Sachen, die habe ich in meinem Archiv mir aufgeschrieben, weil das ein bisschen auffällt, wo das losgeht. Er hat gesagt, die Afrikaner wissen, dass sie nichts zu Wege bringen, ohne dem Land, das sie kolonisiert hat. Das ist für einen Staatspräsidenten doch eigentlich eine ungeheure Aussage. So, und das ist bis heute so. Ich habe eine wunderbare Definition von diesem France-Afrique, was das genau ist, in diesem Buch in der Einleitung gefunden. Die habe ich heute Morgen mal übersetzt, weil das Buch eben nur in Französisch vorliegt. In der Einleitung da heißt es, France-Afrique ist ein Herrschaftssystem, das auf einer strategischen und asymmetrischen Allianz gegründet, beziehungsweise einerseits den französischen Eliten und ihren afrikanischen Entsprechungen. Diese Allianz, aus der langen Kolonialgeschichte erwachsen, mischt offizielle, bekannte, sichtbare Mechanismen von den Staaten so übernommen, manchmal aber auch kriminell und öffentlich nicht einsehbar. Und das ist genau diese Doppelbödigkeit. Der de Gaulle hat im Élysée-Palast, wo der Präsident sitzt, den berühmten Monsieur Foucault, der, ich glaube, wann ist er gestorben? 87, 97, noch im letzten Jahrhundert, eingesetzt, das war der Monsieur Afrique, der war zuständig für die Direktkontakte zu den ehemaligen Kolonien. Die mussten ja 1960 in Unabhängigkeit entlassen werden nach dem UNO-Beschluss 1517. Aber man hat gedacht, durch militärische Präsenz und diese vertragte Kooperation, das war so ein magisches Wort, die Einflusssphären behalten. Und in diesen Büchern, die ich hier zu Hause habe, da steht drin, wie also akribisch die Ermordung von Afrikanern geplant und durchgeführt worden ist, die diesem France-Afrique sich entgegengestellt haben und für ein unabhängiges Land waren. Und das Dumme ist, dass dieses France-Afrique natürlich auf der afrikanischen Seite auch sehr viele Mitspieler hatte. Ich denke nur an Bokassa für Zentralafrika, die berühmte Diamantenaffäre mit Giscard d'Estaing, Leopold Senghor, der auch bei uns in der Literatur eine große Rolle spielt, in der Schule immer im Französischunterricht als das Beispiel für Frankophonie aus dem Senegal dargestellt wird. Félix Houphouët-Boigny, Elfenbeinküste, der eigentlich ein Metzger war seinem Volk gegenüber. Idriss Déby fällt mir noch ein, aus dem Tschad, auch eine ganz zwielichtige Gestalt. Und die Königsgestalt ist sicherlich Omar Bongo. Die Familie ist heute immer noch an der Regierung beteiligt, aus dem Gabun. Das sind so Chasse-Gardée-Gebiete, also Jagdgebiete, die Franzosen vorbehalten, wo nur sie was zu sagen haben. Und mir fällt gerade noch einer ein, der Nassimbe Ayadema aus dem Togo. Da haben wir also alle Metzger aus der afrikanischen Seite, die Mitspieler sind. Und der Widerspann ist ja ermordet worden, ob das Olympio in Togo war oder Le Momier in Kamerun. So, was ist heute? Heute erleben wir, dass 2020 Frankreich seine Militärposition in Mali räumen musste, auf Befehl der dortigen Putschregierung. Das Gleiche widerfuhr ihm 22 in Burkina Faso. Die Stammländer, wo die französischen Soldaten immer präsent waren, und 23 folgte der Niger. Der Niger ist deswegen relevant, weil dort der Areva-Konzern Uran abbaut für die französischen Atomkraftwerke. In allen drei Ländern hat es Putsche gegeben und die haben gesagt, Schluss. Dass die jetzt da unten La France dégage, also Frankreich verpiss dich, auf ihren Schildern stehen haben und russische Fahnen schwenken, das ist eine andere Seite. Und jetzt kommt der letzte Knüller. Am 28.11.24 haben auch der Tschad und der Senegal die Schließung der Militärbasen der Franzosen in ihrem Land gefordert, was inzwischen erfolgt ist. Diese Entwicklung hat sich lange, lange, lange angekündigt, aber die französische Politik hat nie konsequent darauf reagiert. Man hat immer versucht, kleine strategische Rückzüge. Ja, wir räumen eine Position, da gab es noch drei andere im Land. Wenn ich denke, unter dem Deckmantel der Kooperation hat man versucht, durch neue Kooperationsverträge es möglich zu machen, dass der afrikanische Front, der berühmte CFA, weiter regiert, wo es viele Regierungen ausgestiegen sind. Der afrikanische Front war an den französischen Front gekoppelt und konnte getauscht werden. Das haben sie nach Einführung des Euros übernommen. Und dann vielleicht als verheerendes für das Militär, was ja immer ein ganz, ganz wichtiger Player war, die Operation Barkhane. Wir erinnern uns, der Hollande ist da 2014 einmarschiert mit seinen Truppen und das hat sich dann 2022 als Desaster herausgestellt. Weder ist das Land gesichert worden, noch konnte er die Machteliten an den Hebeln der Macht halten, noch konnte er die Terroristen des Landberichten zurückstammen. Und die Bilanz ist, dass Frankreich heute noch an zwei Basen präsent ist. Das ist Djibouti, also am Horn von Afrika. Und dann natürlich der bereits zitierte Gabun, die gehen da durch die Dünen. Frankreich, da lagern noch etwa 350 Soldaten, das ist alles. Und über allem hängen jetzt immer die russischen Fahnen. Diese Kolonialrolle Frankreichs, die es versucht hat, über die Entkolonisierungszeit hinaus zu retten, ist jetzt wirklich abrupt am Ende. Einige sagen, das ist von Frankreich lange geplant, dass sie sich zurückziehen, wie das die Präsidenten in den Zitaten gesagt haben. Ich halte das für ein Ammenmärchen. Die Franzosen sind überrascht gewesen, dass das jetzt in diesem galoppierenden Tempo vonstatten gegangen ist. Und ja, es gibt neue Player auf dem Markt. Das ist Russland. Die haben ja zunächst die Wagner-Truppe geschickt, die nennt sich jetzt ironischerweise Afrika-Korps. Die Chinesen sind unterwegs, die Türken, die Golfstaaten und vor allen Dingen im Maghreb-Bereich Israel. Da werden Waffen verkauft, da werden Truppen hinverlegt. Wenn ich denke, wie in Zentralafrika die Russen sich schadlos halten an den Bodenschätzen, das ist unglaublich. Ich sag mal so als abschließendes Fazit, ich glaube, die Epoche der kolonialen Herrschaftsform in Afrika ist definitiv noch nicht zu Ende, weil jetzt natürlich die genannten Länder auch ihre Erfahrungen machen müssen mit den neuen Kolonisatoren, die unter großzügiger Finanzhilfe Bauten von Autobahnen, Eisenbahnen und so weiter sich dort unten einnisten. Also das ist noch nicht ausgekocht. Wir werden davon noch sehr viel sprechen müssen.
Soweit der Afrika-Kenner Christoph Steinbrink über die momentane Stimmung in Frankreich.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Ja, und das gibt's bei uns am Mittwoch, den 8. Januar. Wir beginnen um 16 Uhr mit zeitgenössischer Musik. Die Themen sind das Out-of-the-Box-Festival und die kurdische Sängerin Aynur Doğan in den Kammerspielen. Um 17 Uhr gibt es den Eine-Welt-Report und er fragt, wie umgehen mit immer aggressiver auftretendem Lobbyismus. Um 18 Uhr dann eine neue Ausgabe des Lora-Magazins. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Ab 19 Uhr geht's weiter mit den Verdi-Frauen. Von 20 bis 21 Uhr sendet das Stadt-Land-Radio. Ab 21 Uhr dann freie Radios, diesmal mit dem Magazin für Wahrheitsfindung, Aluhütchenspieler und Allgemeinplätzchenbäcker. Und nach den Spätnachrichten um 22 Uhr beschließt dann der Plattenbau mit Daydream, unser Programm von Mittwoch.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Ein Thema haben wir noch für Sie heute im Lora-Magazin. Carlos Ernesto Choc ist Journalist, Mayakichi und stammt aus der Stadt El Estor am Ausgang des Izabal-Sees im Osten Guatemalas. Er war am Projekt Green Blood Mining Secrets beteiligt, eine Studie über die Umweltschäden durch die Nickelminen in Guatemala. Seine Berichte wurden in verschiedenen europäischen Medien veröffentlicht. Er ist Teil des internationalen Journalistennetzwerks Forbidden Stories mit Sitz in Paris. Gemeinsam mit unserem Kollegen Martin Schäfer von der LN trafen wir uns mit ihm Anfang Dezember 2024 zu einem Gespräch in einem Berliner Büro, um uns über das Thema Community-Journalismus und freie Medien auszutauschen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich genauer gesprochen unsere Kollegen von Radio Onda.
Carlos Ernesto Choc ist Journalist. ist Maya Ketschi und stammt aus der Stadt El Estor am Ausgang des Isabel-Sees im Osten Guatemalas. Er war am Projekt Green Blood Mining Secrets beteiligt, eine Studie über die Umweltschäden durch die Nickelminen in Guatemala. Seine Berichte wurden in verschiedenen europäischen Medien veröffentlicht. Er ist Teil des internationalen Journalistennetzwerkes Forbidden Stories mit Sitz in Paris. Gemeinsam mit unserem Kollegen Martin Schäfer von den Lateinamerika-Nachrichten trafen wir uns mit ihm Anfang Dezember 2024 zu einem Gespräch in unserem Berliner Büro, um uns über das Thema Community, Journalismus und freie Medien auszutauschen.
Bueno, mi nombre es Carlos Ernesto Choc, soy Maya Kerchi, soy periodista.
Meine Oma sagte mir immer, dass meine Maya-Sprache meine Identität ist. Seit ich anfing, im Radio zu arbeiten, hat es mir gefallen, in meiner Sprache zu sprechen. Das war damals nicht gestattet. Ich brach diese Regel und gewann damit eine große Hörerinnenschaft. Das wiederum gefiel den kommerziellen Rundfunkunternehmen. So wurde ich dort angestellt und lernte viel. Dann störte ich mich immer mehr an den Ungerechtigkeiten, die in meinem Land geschehen. Und als Journalist, der in kommerziellen Medien oder auch als Radiomoderator arbeitet, gab es redaktionelle Vorgaben, die es einem nicht erlauben, alle Seiten zu zeigen. Ich entschied mich, mich unabhängig zu machen und bei diesen Unternehmen zu kündigen.
Renuncio a estas empresas.
So begann Carlos Ernesto Choc als Community-Journalist mit einem Fokus auf Umweltthemen und Menschenrechte.
Der Community-Journalismus ist für uns JournalistInnen nicht nur Kommunikationsmedium, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Gemeinschaften. Es gibt immer eine Realität, die ohne die freien Medien nicht an die Öffentlichkeit gelangt.
La radio comunitaria es nuestra voz. La radio comunitaria es un derecho humano.
La radio comunitaria pertenece al pueblo y es para...
In Bolivien habe ich mit Leuten gesprochen, die den Begriff Community-Feminismus verwenden. Es ist wie eine neue Bewegung, ein gemeinschaftlicher Ansatz. Community-Feminismus, Community-Journalismus. Es entstand ein neues Bewusstsein in den letzten Jahren.
Ich glaube, Community-Journalismus gab es schon immer. Ich denke, das ist wichtig. Jede Community sollte ihren eigenen Journalismus entwickeln, denn daraus entsteht das Narrativ, was diese Community ausmacht.
Aquí viene la narrativa que...
Welche Begriffe und Ausdrucksweisen genutzt werden, prägt stark gesellschaftliche Perspektiven und schlussendlich auch die kollektive Geschichtsschreibung.
Zum Beispiel ist es wichtig, Wasser, Erde, Wälder nicht als natürliche Ressourcen zu bezeichnen, sondern als Naturgüter oder Lebensressourcen. Genauso wie der feministische Journalismus auch seine eigenen Termini verwendet. Nicht von Tötung oder von einem Beziehungsdelikt, sondern von einem Feminizid, einem Frauenmord zu sprechen. Denn wir müssen die Dinge so benennen, wie sie sind.
Es un femicidio, no? No es un asesinato. Hay que llamar las cosas como son.
Wenn wir also über einen Community-Journalismus sprechen, der die Vielfalt berücksichtigt, müssen wir auch die Narrative dieser Community verwenden und vorsichtig mit unseren Ausdrucksformen sein. Das hilft uns allen und ist für uns alle eine Herausforderung. Denn in den kommerziellen Medien heißt es beispielsweise, es gibt eine Blockade durch eine Gruppe von Terroristen. Während der Community-Journalismus und seine Darstellung von den Gemeinschaften selbst kommt, dann heißt es, dass 20 Menschen aus dieser oder jener Gemeinschaft friedlich demonstrieren, weil sie mit einem bestimmten Thema unzufrieden sind. Das ändert die Geschichte.
Cambia la historia.
Wie wichtig ist es, alle Seiten zu beleuchten?
Viele Menschen behaupten von sich, neutral zu sein. Mir wurde oft gesagt, Carlos, da können wir nicht hingehen, wir können diese Grenzen nicht überschreiten. Mir hat der Journalismus geholfen, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Ich denke, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass man durch Neutralität auch zum Komplizen wird. Man macht sich mitverantwortlich für Umweltzerstörung, sogar für einen Völkermord. Wenn man die Dinge nicht benennen will oder verschweigt, dann wird man zum Mittäter von Menschenrechtsverletzungen.
Porque no lo quieres abordar, no lo quieres hablar. Sos cómplice de violaciones a derechos humanos.
Unser Journalismus ist nicht neutral. Aber sollten wir nicht möglichst alle zu unseren Themen befragen und auch die Gegenstimmen mit einfangen?
Nuestros actores deben ser,
Unsere Akteurinnen und Akteure sollten auch aus unseren Gemeinden, Communities kommen. Als Umwelt- und Menschenrechtsjournalist kommen meine AkteurInnen aus Gemeinschaftsorganen, sozialen Bewegungen. Sie werden auch die Stimmen der Frauen der Gemeinschaft oder Community sein. Ich gehe nicht zum Präsidenten oder zu den Politikern. Die haben ihre eigenen Senderäume, für die sie bezahlen. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch der Community-Journalismus seine Akteurinnen und Akteure selbst bestimmt.
Auch wir als freie Medien in Deutschland betreiben Community-Journalismus. Martin Schäfer von den Berliner Lateinamerika-Nachrichten fasst das wie folgt zusammen.
Die sozialen Kämpfe in Berlin sind anders, aber die Debatte hat Ähnlichkeiten. Wir sagen immer, dass wir uns im Prinzip als Aktivisten fühlen. Wir sind keine Community-Aktivisten, aber wir sind Journalisten mit einem aktivistischen Geist. Unser Aktivismus liegt in der Herangehensweise an die Themen und wir folgen den Standards des Journalismus. Aber in der Auswahl der Personen, die wir interviewen und den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist unser Ansatz eindeutig aktivistisch.
Soweit der Beitrag unserer Kollegen von Radio Onda über die Situation von Journalisten in Guatemala. Und was die Situation der Journalisten hier bei Lora München angeht, möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen für die quasi doppelte Anmoderation. Da hatte wohl der Redakteur dieser Sendung vergessen, etwas wegzuschneiden. Das war's für heute beim Lora Magazin. Verantwortlich für die Sendung war Walter Heindl. Mitgearbeitet hat heute Bernd Heckmeier. An der Technik saß und sitzt Dr. Andrea Bonaccino. Und am Mikrofon verabschiedet sich Rufus Thiel. Bleiben Sie dran, jetzt gleich um 19 Uhr geht's weiter mit der Fremdenheimat München. Heute geht's um Chinas ambivalente Haltung im Ukraine-Krieg und Taiwans schwierige Situation im Südpazifik. Von 20 bis 21 Uhr sind die Kollegen der Freien Radios on Air und anschließend hören Sie ab 21 Uhr die Lora Italiana, unsere italienische Redaktion. Wenn Sie mögen, gibt's mich morgen wieder um 18 Uhr. Bis dahin alles Gute. Rufus Thiel sagt Tschüss, Ciao und Servus.
Programmhinweise. Literaturverhör.
Wer nicht lesen will, kann hören.
Und zwar jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.
Mit H wie Hörspiel.
Politische Kunst und Kultur.
Dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt.
Der Nachtlektüre.
Dem Poesiemagazin.
Und dem Grammophon.
Literatur auf Radio Lora München immer freitags von 20 bis 21 Uhr.
Portal Migration.
Meine Kürtek, Okik München ben Elnek.
Migranti von München.
Die Migranten von München.
Münchtekir Götschmänler.
München eno Idjusha.
Die Sendung über das Leben, die Erfahrungen und die Zukunftswünsche von Migrantinnen und Migranten in München.
Jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr bei Radio Lora München.